Du, Fredi, ich muss dir was erzählen. Momentan habe ich echt richtig viel Stress auf der Arbeit und ich kann abends dann wirklich ganz schwer abschalten. Und jetzt habe ich was Neues ausprobiert und das ist ein absoluter Gamechanger.
Oha, jetzt bin ich aber neugierig. Erzähl.
Und zwar habe ich Femtasy für mich entdeckt. Das ist eine Plattform mit über 1700 erotischen Audios von Frauen für Frauen. Und ich sag's dir, das ist wirklich ganz anders als alles, was ich bisher kannte.
Ja, ich habe davon gehört, das sind erotische Hörgeschichten unterteilt in verschiedene Kategorien, oder? Also in Form von Stories, Sounds und sogar geführten Meditationen, richtig?
Genau, du kannst quasi in spicy Geschichten eintauchen, echte Sounds hören oder dich mit Soul-Audios einfach mal komplett fallen lassen. Und nichts davon ist plump, sondern super hochwertig und einfach zum Wohlfühlen. Von romantisch und verspielt bis hin zu richtig heiß. Und das Beste, die Inhalte sind komplett bodyneutral. Es geht also nicht ums Aussehen, sondern nur darum, wie du dich fühlst.
Mega wichtig. Und ich habe gehört, dass Femtasy auch ein bisschen was für die Orgasm-Gap tut. Denn nur 65% der Frauen in Hetero-Beziehungen kommen regelmäßig zum Höhepunkt. Bei Männern sind es 95%. Femtasy gibt Frauen genau den Raum, den sie brauchen, um ihre Lust zu entdecken. Ganz ohne Druck, ohne Erwartungen und einfach mit ganz viel Spaß. Vor allem, weil Frauen ja am besten wissen, was Frauen auch gefällt.
Genau so ist es. Am Anfang war das für mich etwas ungewohnt, aber glaub mir, wenn du einmal reinhörst, bist du drin. Es ist mega entspannt, du kannst einfach loslassen und in eine ganz andere Welt eintauchen.
Und jetzt sag doch mal, was ist denn dein Lieblingsaudio?
Puh, das ist echt schwierig, aber ich liebe die Stories. Die kann man perfekt auf seine Vorlieben und Fantasien abstimmen. Und ich fühle mich da echt wie der Main Character in meinem eigenen Spicy-Roman. Die Soul-Audios sind auch toll. Ich empfehle den Feel-Good-Flow zum Beispiel zum Entspannen.
Okay, das muss ich ausprobieren. Und für unsere Community gibt's sogar ein Special. Ihr könnt alle 1700 Audios einen ganzen Monat lang kostenlos hören. Und mit unserem Code spart ihr nochmal 25 Euro auf das Jahresabo. Einfach auf femtasy.de gehen und das schreibt sich Femtasy und den Code Dark Secrets eingeben.
Und keine Sorge, 2 Tage vor Ablauf der Testphase gibt's eine Erinnerung. Ihr könnt also easy kündigen, wenn ihr wollt.
Also gönnt euch, Lust soll Spaß machen und genau darum geht's bei Femtasy. Den Link und alle Infos packen wir euch wie immer in die Shownotes. Heute widmen wir uns einem der umstrittensten und meistdiskutierten Fälle in der Popgeschichte, dem Missbrauchsskandal rund um Michael Jackson. Sein Leben war geprägt von unglaublichem Talent, aber auch von Skandalen, Gerüchten und Prozessen. Besonders die HBO-Dokumentation Leaving Neverland, die 2019 veröffentlicht wurde, hat viele Fragen über seine Vergangenheit aufgeworfen. Und in den nächsten 2 Folgen nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die verschiedenen Phasen von Michael Jacksons Leben, von seiner Kindheit über seinen Aufstieg bis hin zu den schweren Missbrauchsvorwürfen und den Auswirkungen, die diese bis heute haben. Also lasst uns direkt loslegen. Herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Und bevor wir direkt loslegen, muss ich noch eine Sache sagen. Also das ist ein Fall, den sich unendlich viele von euch schon gewünscht haben, berechtigterweise. Fredi und ich haben uns den auch immer schon gewünscht für uns. Aber wir haben gleichermaßen auch einen riesen Respekt vor dieser Thematik, weil tatsächlich, wie ihr euch vorstellen könnt, und jetzt komme ich auch direkt zu eigentlich dem Disclaimer, den ich aussprechen wollte, das Leben und die Karriere und all das, was rund um Michael Jackson eben dann an die Öffentlichkeit kam, ich glaube, man könnte daraus eine Spezialreihe machen bei Dark Secrets. Ja. Also wir könnten Folgen über Folgen damit füllen, weil es gibt natürlich unendlich viele Aspekte, die man beleuchten kann. Aber wir müssen natürlich auch genauso uns irgendwie für uns auf das Wesentliche konzentrieren hier und wollten diese Folge euch nicht länger vorenthalten und haben uns jetzt dran gewagt und uns natürlich dann einfach versucht zu fokussieren, damit wir nicht episch werden. Von daher, falls euch irgendwas fehlt oder ihr denkt, boah, das hätte auf jeden Fall noch mit reingemusst, lasst uns gerne drüber sprechen und schreibt uns das. Also wir finden das toll, aber es wird auf jeden Fall nicht alles in die Folge hier jetzt schaffen. Also das kann ich euch jetzt schon mal direkt verraten, weil es gibt einfach zu viel. Ja. Also ich habe noch nie so viel recherchiert, glaube ich, für eine Folge wie für diese.
Nee, und es wird episch, glaube ich, es wird auch ein Brett. Aber wir wollen einfach mal loslegen. Und zwar starte ich mit seiner Kindheit, die ja gerade in der Geschichte von Michael Jackson wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist. Michael Joseph Jackson wurde am 29. August 1958 in Gary, Indiana geboren. Er war das achte von insgesamt 10 Kindern der Familie Jackson. Die Jacksons lebten in eher bescheidenen Verhältnissen. Ihr Haus in Gary war klein und mit so vielen Geschwistern war Platzmangel natürlich immer irgendwie ein ständiges Problem. Trotzdem war Musik immer sehr, sehr präsent bei denen zu Hause. Und sein Vater Joseph Jackson, aber auch genannt Joe, arbeitete als Kranführer an einem Stahlwerk und hatte eine große Leidenschaft für Musik. Er spielte selbst Gitarre in einer Band namens The Falcons, musste aber seine musikalischen Ambitionen aufgeben, um halt eben seine Familie zu ernähren. Seine Mutter Catherine Jackson war eine tief religiöse Frau und eine liebevolle Mutter, die ihre Kinder in der Tradition der Zeugen Jehovas großzog. Joe Jackson war, naja, wisst ihr bestimmt auch, ein sehr harter und autoritärer Vater. Er erkannte früh das Talent für Musik von seinen Kindern und entschied sich, eine Band aus ihnen zu formen. Und so entstand die Jackson 5, bestehend aus Jackie, Tito, Jermaine, Marlon und Michael. Michael war das jüngste Mitglied der Gruppe und hatte die beeindruckendste Stimme schon damals. Doch der Joe Jackson war irgendwie auch gnadenlos, weil er hat die Kinder richtig gedrillt. Er hat sie gedrillt, weil er gesagt hat, ich verlange von meinen Kindern Disziplin und Perfektion. Und es wird berichtet, dass er sich stundenlang hat proben lassen und er Strafen verteilte, wenn sie Fehler machten. Und Michael erzählte später in Interviews, dass sein Vater ihn oft geschlagen und emotional misshandelt habe. Er sprach von der Angst, die er von seinem Vater hatte und dass er ihn nie liebevoll behandelt habe. Ein ganz bekanntes Beispiel für die Härte seines Vaters: Joe Jackson ließ seine Kinder oft nachts aufstehen, um zu üben, und benutzte einen Gürtel, um sie zu bestrafen, wenn sie nicht gut genug waren.
Alter.
Und Michael Jackson erzählte auch von einer Situation, in der sein Vater mit einer Maske ins Zimmer stürmte, um seine Kinder zu erschrecken, was bei ihm tiefe Ängste hinterließ.
Das ist ja Horror. Also, wie kommt man auf so eine Idee?
Aber,
ja, keine Ahnung, frage ich mich. Also das wirklich, das ist doch das Dümmste, was man machen kann.
Ja, dass man sich ja keine Gedanken darüber macht, was das mit deinen jungen Kindern macht, weil Michael Jackson war ja gerade mal so um die 6 Jahre alt. Ne? Und er war mit 6 Jahren bereits der Star der Jackson 5. Mit 6. Und trotz dieser ganzen harten Erziehung war er halt eben außergewöhnlich gut auf der Bühne und sein Talent war außergewöhnlich. Seine Stimme, sein Charisma, seine Tanzbewegung machten ihn wirklich damals schon zum Mittelpunkt der Gruppe. Und mit Hits wie I Want You Back oder ABC, ich muss bei ABC, kennst du das, muss ich mal direkt mitsingen? ABC, hat man direkt den Ohrwurm drin. Wurden die Jackson 5 zu einer der erfolgreichsten Bands der späten 60er und frühen 70er Jahre. Und während dieser Zeit reiste Michael viel, trat in Fernsehsendungen auf und spielte in ausverkauften Hallen. Doch obwohl er auf der Bühne strahlte, war halt seine Kindheit alles andere als normal. Also gerade schon das, was ich gerade vorgetragen habe, ist alles andere als normal. Aber er hatte natürlich auch, einfach keine unbeschwerte Jugend. Er hatte keine Zeit für Freunde. Er hatte keine normalen Schuljahre, kein Spielen mit anderen Kindern. Er musste arbeiten, während andere Kinder ihr Leben genossen. Also es ist einfach überhaupt nicht kindgerecht.
Ja, eigentlich, Friedi, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber es ist ja genau das klassische Bild eines Kinderstars schon wieder, ne?
Komplett.
Also dieses Drillen, dieses mit jungen Jahren einfach das machen müssen, was normalerweise, sage ich jetzt mal, erwachsene Leute machen.
Ja.
Und ich kann schon mal ein kleines Teasing geben. Das wird auch noch wichtig für eine Freundschaft, die Michael Jackson in späteren Jahren entwickelt zu einem etwas jüngeren Menschen, weil beide Kinderstars sind oder waren und das so ein bisschen, verbindet sicherlich auch, ne?
Bestimmt. Und er hatte ja, also später dann scheinbar dann Freunde, sage ich mal. Aber am Anfang gab es halt wirklich fast immer nur seine Geschwister. Aber auch da, die Beziehung war zwar eng, aber auch nicht ganz unkompliziert. Und vor allem zu seinem älteren Bruder Jermaine hatte er ein wirklich schwieriges Verhältnis. Es gab irgendwie oft Konkurrenzkämpfe innerhalb der Band. Und besonders als Michael immer mehr ins Rampenlicht rückte und die Jackson 5 immer mehr so Michaels Band wurde oder wahrgenommen wurde, hatten natürlich ein paar Geschwisterkinder auch ein Problem damit. Und mit seiner Schwester Janet Jackson, die natürlich später selbst eine ganz große Karriere als Popstar machte, hatte Michael eine wirklich enge Verbindung. Die beiden verstanden sich gut und arbeiteten später auch dann zusammen. Auch zu seiner Mutter hatte Michael eine gute Bindung. Sie war oft, so sagte er, die einzige Person in der Familie, die ihn emotional unterstützte und Trost spendete, wenn er halt immer unter der Strenge seines Vaters litt. Also man kann schon sagen, dass die Kindheit von Michael Jackson wirklich tiefe Narben bei ihm hinterlassen hatte. Er sprach oft darüber, dass er sich seiner Kindheit beraubt fühlte und viele seiner späteren Verhaltensweisen, also sein Wunsch, mit Kindern Zeit zu verbringen, sein berühmter Vergnügungspark Neverland und vielleicht auch seine Weigerung, jemals erwachsen zu werden, können eben auf diese schwierigen Kindheitsjahre zurückgeführt werden. Und er versuchte immer im Laufe seines Lebens eine Kindheit zurückzuholen, die er nie hatte. Und auch hier kann sein, kompliziertes Verhältnis zu seinem Äußeren seinen Ursprung haben. Weil sein Vater soll ihn ganz oft wegen seiner breiten Nase gehänselt haben. Und diese Unsicherheiten könnten natürlich auch ein Grund dafür gewesen sein, dass Michael Jackson sich später zahlreichen Schönheitsoperationen unterzogen hat, die er ja dann in seinem ganzen Leben gemacht hat und wo sein Aussehen sich ja wirklich komplett verändert hat. Ne? Also seine Kindheit war von seinem großen Talent geprägt und harter Disziplin, aber auch emotionalen Schmerz. Und sein Vater trieb ihn zur Höchstleistung an und der Preis dafür war sehr, sehr hoch und vielleicht sogar auch zu hoch. Und diese Geschichte von Michaels Kindheit ist eine Geschichte von, Genie und Leid und von Ruhm und Trauma. Und sie hilft uns halt eben zu verstehen, warum er sich später so verhielt, wie er sich verhielt. Vielleicht hilft es uns, das zu verstehen. Vielleicht auch nicht. Ich finde das immer sehr schwierig, das ist super schwierig. Deswegen will ich das gerne offen lassen. Aber was man vielleicht nachvollziehen kann, ist, warum er Zeit seines Lebens nach seiner verlorenen Kindheit suchte, was er ja immer gesagt hat. Dann ist er natürlich, das kann ich wirklich auch gar nicht verschweigen, da wäre natürlich, gehen wir auch noch kurz drauf ein, sein Aufstieg zum King of Pop. Also nach Jahren als Frontman der Jackson 5 wurde Michael Jackson klar, dass er sich als Solokünstler seinen eigenen Weg machen musste und er wollte sich weiterentwickeln. Und 1979, mit gerade mal 21 Jahren, veröffentlichte er dann sein erstes Soloalbum Off the Walls mit Songs wie Don't Stop Till You Get Enough und Rock With You. Ja, hast du direkt, Nina ist schon am Tanzen.
Ich habe es alles direkt im Kopf. Das ist ja, Michael so Jackson, krass.
Der hat auch wirklich tolle Musik gemacht, finde ich.
Ja.
Und er zeigte halt eben, dass er nicht nur ein Talent aus einer Boyband war, sondern halt wirklich eine eigene musikalische Identität besaß. Und das Album war auch direkt ein riesiger Erfolg und verkaufte sich über 20 Millionen Mal und war ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Weil der absolute Wendepunkt in Michael Jacksons Karriere kam 1982 mit dem Album Thriller. Und es wurde nicht nur sein größter kommerzieller Erfolg, sondern das meistverkaufte Album der Musikgeschichte mit über 66 Millionen verkauften Exemplaren weltweit. Und dann fragt man sich natürlich, was machte Thriller eigentlich so besonders? Und es war halt wirklich die Musik auf diesem Album. Also jeder Song auf dem Album war ein potenzieller Hit, ne? Billie Jean war auf dem Album, Beat It, oder was heißt war, ist auf dem Album. Und natürlich auch dieser legendäre Titeltrack Thriller. Das Musikvideo war, Michael Jackson hat das Ganze revolutioniert. Es wurden früher Musikvideos nicht so aufwendig produziert, wie er es gemacht hat. Und er hat mit Thriller ganz neue Maßstäbe gesetzt. Ich meine, das Video war 14 Minuten lang. Also es war eher so ein Kurzfilm und nicht nur ein Musikvideo. Ja, und dann kam natürlich der Moonwalk 1983. Und zwar zeigte er den Moonwalk bei der legendären Motown 25 Jahre Jubiläumsshow. Dort führte er Michael Jackson diesen Moonwalk zum allerersten Mal auf. Und dieser Moment ging natürlich in die Popgeschichte ein und machte ihn endgültig zur Ikone. Und nach diesem unglaublichen Erfolg von Thriller lastete natürlich auch ein enormer Druck auf den jungen Michael Jackson, weil versucht das mal zu übertreffen. Und er veröffentlichte dann natürlich ein paar Jahre später ein weiteres Album, und zwar Bad. Das kam nicht an die Rekorde von Thriller ran, hat trotzdem einen Riesenerfolg, weil auf dem Album waren dann Songs wie Smooth Criminal, Bad, Man in the Mirror. Und waren auch weiterhin weltweite Hits, ja. Also ich gehe immer jedes Jahr zu Night of the Proms und da sind Menschen auf der Bühne, die vielleicht einen Welthit hatten. Einen einzigen Welthit oder zwei. Michael Jackson hatte einfach was? Ich habe jetzt gerade schon 6, 7 aufgezählt. Das ist unglaublich.
Vor allem, Friedi, weißt du, was ich auch so krass fand? Da habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht, während du sprichst. Guck mal, das war ja alles, sag ich mal, vor unserer Zeit, ne? Also ich bin 1990 geboren, du 1993, glaube ich, ne?
Ja.
Und das ist ja alles davor passiert und trotzdem wissen wir, also wir kennen auch jeden Song, ich habe diesen legendären Moonwalk, als er den zum ersten Mal macht, genau vor Augen und so. Wie oft passiert das, dass man etwas aus der Vergangenheit noch so präsent im Kopf hat, obwohl man gar nicht zeitlich Teil dieser ganzen Geschichte war, weißt du? Also es gibt ja so viele Dinge, die vor unserer Zeit passiert sind und die hat man vielleicht mal gehört und man weiß so ein bisschen was darüber. Aber hier bei Michael Jackson, alles, ich habe Bilder im Kopf, ich habe sofort die Songs im Kopf, es ist alles so präsent, als wäre ich dabei gewesen.
Ja, man hat so eine emotionale Bindung dazu, zu dieser Musik, obwohl es ja eigentlich gar nicht die Musik unserer Zeit war.
Ja.
Ja, total, es ist ein Wahnsinn und er hat halt einfach Meilensteine gelegt. Und er hatte dann auch eine World Tour, die Bad World Tour. Und das war ein weiterer Meilenstein. Und er stellte halt neue Rekorde auf. Er spielte vor ausverkauften Stadien auf der ganzen Welt und bewies halt einfach einmal mehr, dass er einfach ein außergewöhnlicher Entertainer war. Und 1991 folgte dann das Album Dangerous und die dazugehörige Dangerous World Tour war eine der aufwendigsten Tourneen, die es bis dahin gegeben hatte. Also er war halt nicht nur Sänger, Tänzer, sondern echter Innovator und er kombinierte wirklich Musik, Mode und Tanz auf eine Weise, die es vorher nicht so viele gemacht haben oder vielleicht gar keiner gemacht hat. Und auch seine ikonischen Outfits, seine spektakulären Musikvideos, die Bühnenshows, alles machten diesen Mann einzigartig. Und die Musik beeinflusste die Welt. Und er war dann auch lange nicht nur bekannt für seine Musik, sondern auch für sein humanitäres Engagement. Also er spendete Millionen für wohltätige Zwecke und setzte sich auch für soziale Themen ein. Und so Songs wie We Are the World, ne, mit Lionel Richie, zeigen ja auch einfach seine Version einer besseren Welt. Und ich finde diesen Song auch immer noch großartig, ein ganz, ganz tolles Song. Und er war natürlich auch bekannt für seine Neverland Range, wo er eine bessere Welt schaffen wollte. Ich werde nur ganz kurz auf diese Range eingehen, weil ich glaube, wir werden an anderen Teilen dieser Folge und in der nächsten Folge über die Neverland Ranch ausführlicher sprechen. Aber das war Michael Jacksons privater Rückzugsort. Er hatte, es war so ein Privatanwesen in Los Olivos in Kalifornien. Und das hatte er 1988 für etwa 17 Millionen Dollar gekauft. Und es war kein gewöhnliches Anwesen, sondern eigentlich eher ein riesiger Vergnügungspark mit einem Zoo, mit Achterbahn, mit einem Kino. Und er sagte halt einfach, das ist sein Zufluchtsort, wo er Kind sein kann. Ne? Ein Ort, wo er seine Kindheit nachholen konnte, die ihm ja in seinem früheren oder in seinem frühen Ruhm verwehrt blieb. Und dass er halt einfach da sich so eine Art, ja, Märchenwelt erschuf, die sehr an Peter Pan angelehnt war. Ne? Ihr kennt alle Peter Pan, die Geschichte eines Jungs, der nie erwachsen werden wollte. Und Neverland war für ihn, ja, so ein Symbol seiner Sehnsucht nach kindlicher Unschuld und Freiheit, vielleicht kann man es so sagen. Also wie gesagt, es gab einen Vergnügungspark, ne, Karussell, Riesenrad, Autoscooter, ein Piratenschiff, ein Kino, eine Popcornmaschine, Süßigkeiten. Er hatte exotische Tiere wie Elefanten, Giraffen, Affen, Tiger. Ein Zoo, komplett ausgestattet. Sogar Gärten, er hatte sogar einen Bahnhof und einen See. Und viele Kinder wurden auch regelmäßig zu der Neverland Ranch eingeladen, um dort halt eben kostenlos zu spielen. Und auch Prominente wie Macaulay Culkin, auf den wir später nochmal eingehen werden. Und also prominente Kinder oder aber auch, wie gesagt, Kinder aus schwierigen Verhältnissen besuchten ihn dort regelmäßig. Später, das wisst ihr auch, sollte Neverland sehr, sehr problematisch werden. Sie spielt nämlich eine zentrale Rolle in den Missbrauchsvorwürfen gegen Michael Jackson. Aber dazu gleich in der Folge mehr und vor allem auch in der nächsten Folge. Was ich aber jetzt schon mal sagen kann und was ich halt auch finde, viele fanden es seltsam schon damals, dass ein erwachsener Mann so viel Zeit mit Kindern verbrachte, sie zu Übernachtungen einlud und sie in seinem Bett schlafen ließ. Und Jackson sagte ja immer, es hatte nichts Sexuelles. Und es war aber, es war einfach trotzdem komisch, ne? Und dass er ja immer gesagt hat, ich mag einfach die Gesellschaft von Kindern. Und er sagte immer, das ist alles ehrlich und unschuldig. Darüber werden wir später oder werden wir noch ausführlich diskutieren. Ich will nur sagen, auch schon damals, als er die Kinder alle auf die Neverland Ranch eingeladen hatte und es noch keine Missbrauchsvorwürfe gab, war das ein bisschen, schon auch ein bisschen komisch. Sagen wir es mal einfach so.
Nicht nur ein bisschen. Also ehrlicherweise habe ich da eine ganz starke Meinung zu. Und ich finde bis hierhin, ne, dass der ein Ausnahmetalent war, das steht außer Frage. Mhm. Aber deswegen, ich will da gar nicht zu weit jetzt schon was vorwegnehmen. Aber wenn du als erwachsener Mann, ich finde, wenn du deine eigenen Kinder mit in dein Bett nimmst, ne, und dann, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber es waren fremde Kinder, die der zu sich eingeladen hat, in einen Vergnügungspark, sag ich mal, der für Kinder schon ausgelegt war. Und dann schlafen die da irgendwie und der hält Händchen mit denen. Und
geht nicht. Fängt schon so an, so einen Bauchschmerz zu bekommen, ne?
Ja, es wird, also mir wird unwohl, wenn ich nur drüber nachdenke. Und bis hierhin hatte ich eigentlich ein schönes Gefühl, weil alles irgendwie toll war um ihn herum. Aber das war wahrscheinlich auch sicherlich das, was dann ab dem Moment, weil wir befinden uns ja jetzt so Anfang der 90er und dann ging das ja schon dann irgendwann auch los. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch das Gefühl in der Öffentlichkeit, was plötzlich so hochkam, ne?
Ja. Ja, total. Also vielleicht mal ganz kurz als Info. Naja, jetzt Neverland ist verkauft, heißt jetzt auch anders, aber eigentlich ist das auch Quatsch, können wir später nochmal drüber sprechen. Aber vielleicht sprechen wir noch einmal, bevor wir auf diese Missbrauchsvorwürfe eingehen und dass Neverland eigentlich zum Symbol für die dunklen Seiten seines Lebens geworden ist, obwohl es ja eigentlich für ihn das Symbol seiner verlorenen Kindheit war, würde ich trotzdem nochmal drüber über die frühen 90er Jahre sprechen wollen, weil das war eine sehr herausfordernde Phase für Michael Jackson, trotz seines Erfolgs. Ne? Das war die Phase, wo sein Aussehen sich auch so zunehmend veränderte, was bei vielen zu Spekulationen führte. Er sagte immer, er leidet an einer Hautkrankheit und obviously waren aber auch exzessive Schönheitsoperationen an dem ganzen Aussehen, veränderten Aussehen schuld. Und gleichzeitig, natürlich nicht nur sein Aussehen hatte sich verändert, wurde er zunehmend zum Objekt der Klatschpresse. Und es gab immer wieder Gerüchte über sein Privatleben, Und irgendwie, obviously, er war der größte Popstar aller Zeiten. Also natürlich gab es Gerüchte über sein Privatleben. Aber das Liebesleben von Michael Jackson war immer ein großes Mysterium. Und es gab zahlreiche Spekulationen schon damals übrigens über seine Sexualität. Und ich habe uns mal die wichtigsten Beziehungen und Gerüchte rausgesucht. Einfach nur einmal kurz. Also er war 1994 bis 1996 mit Lisa Marie Presley verheiratet, ne? Die beiden haben ganz überraschend geheiratet 1994. Diese Ehe wurde auch viel diskutiert, da viele dachten, es sei vielleicht eine, ja, PR-Aktion, um seine Karriere und sein Image zu retten, weil es gab wohl auch schon Missbrauchsvorwürfe von 1993. Aber darüber spricht Nina jetzt gleich, ne? Also, das war alles so in dieser Zeit. Lisa Marie Presley beteuerte aber immer, dass das echte Liebe ist, ne? Und dass sie zu ihm hält. Die Ehe hielt aber nur 2 Jahre. Lisa Marie sagte später, dass sie ihn sehr geliebt habe, er aber distanziert gewesen sei. 1996 bis 1999 war er mit Debbie Rowe zusammen. Sie war eine Krankenschwester in der Praxis von Michael Jacksons Dermatologen. Und die beiden haben 1996 geheiratet und Debbie gebar 2 seiner Kinder, Prince Michael und Paris Jackson. 1999 ließen die beiden sich scheiden und sie überließ ihm das volle Sorgerecht. Und Debbie sagte später auch, dass sie ihn nur geheiratet habe, um ihm seinen Kinderwunsch zu erfüllen. Blanket, das dritte Kind von Michael Jackson, beziehungsweise Michael Jacksons drittes Kind heißt der Prince Michael II, a.k.a. Blanket, jetzt Biggie, wurde 2002 von einer Leihmutter geboren, deren Identität aber nie offiziell bekannt wurde. Und die berühmteste Beziehung war definitiv die mit Lisa Marie Presley. Aber wie gesagt, auch schon damals gab es ja auch Gerüchte über seine Sexualität, ne? Es gab Spekulationen, dass zum Beispiel Michael Jackson gar keine sexuelle Anziehung empfand und eher kindlich geblieben sei und seine Vorliebe natürlich für kindliche Unschuld und seine enge Freundschaft mit Kindern trugen natürlich auch zu diesem Image bei, ne? Lisa Marie Presley sagte, dass ihre Beziehung, oder hat immer betont, dass ihre Beziehung sexuell war. Andere spekulierten aber auch, dass er wirklich eher so ein Desinteresse gezeigt hat. Andere sagten auch, er wäre schwul gewesen oder heimlich homosexuell. Dazu gab es aber nie stichhaltige Beweise, muss man wirklich dazu sagen. Letztendlich war Michael Jacksons Sexualität und Liebesleben immer ein riesiges Rätsel. Es hat irgendwie alles nie so richtig zusammengepasst. Es sah nie so richtig aus, sage ich jetzt mal. Und er selbst äußerte sich kaum dazu. Und das machte natürlich das Leben für Michael Jackson nicht gerade unkomplizierter. Und was natürlich sein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, beziehungsweise sehr kompliziert gemacht hat, ist nämlich das, worauf wir jetzt alle gewartet haben. Und zwar die ersten Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson. Darauf wird Nina jetzt eingehen und vor allem, wie sie seinen Ruf auch für immer veränderten.
Genau so ist es. Ich würde gerne einmal, also tatsächlich ist mir das wichtig, auch an dieser Stelle, ich habe es nicht bis ins Detail jetzt immer alles dabei runtergeschrieben, aber trotzdem eine kleine Triggerwarnung aussprechen, dass ich ab jetzt gleich auf Missbrauch von Minderjährigen eingehen werde. Und ja, das ist sicherlich nicht leicht für den einen oder anderen. Deswegen gerne, es gibt ab jetzt diesen Teil für, ich schätze mal, die nächsten 20 Minuten grob. Oder macht Pausen beim Hören, wenn ihr merkt, das tut euch nicht gut oder das belastet euch doch mehr, als ihr vorher erwartet habt. Hört diese Folge oder diesen Bereich, diesen Part jetzt mit anderen Menschen zusammen, redet über das Gehörte. Also es gibt verschiedene Wege, das auch zu verarbeiten. Ihr könnt auch mit uns darüber sprechen, aber mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr wisst, dass ab jetzt einige Dinge kommen, die vielleicht schwer zu hören sind. Die ersten Vorwürfe kamen, wie Friedi eben schon gesagt hat, 1993 an die Öffentlichkeit, als der 13-jährige Jordan Chandler und seine Familie Michael Jackson des sexuellen Missbrauchs beschuldigten. Da kam dann erstmal raus, und das würde ich auch gerne erstmal erzählen, dass Jordan Chandler Jackson 1992 kennengelernt hatte und die beiden eine direkt, ja, enge Freundschaft entwickelten. Der Junge und seine Familie besuchten dann häufig die Neverland Ranch und insgesamt verbrachten Jordan und seine Mutter June viel Zeit mit Jackson. Die waren nicht nur auf der Ranch zusammen mit ihm, sondern auch in Las Vegas, in Monaco und so. Also die reisten auch mit ihm so ein bisschen um die Welt. Evan Chandler, das ist der Vater, ein Zahnarzt aus Los Angeles, der war von Anfang an relativ skeptisch gegenüber der Beziehung von Jackson und seinem Sohn, weil er fand, die beiden verbrachten viel zu viel Zeit miteinander und behauptete dann auch später, sein Sohn habe ihm dann nämlich erzählt, dass Jackson ihn unangemessen berührt hatte. Und er war da so ein bisschen, er verstand nicht, warum ein erwachsener Mann mit so einem jungen Menschen eben so viel Zeit verbringen muss. Und ja, dieser Vorwurf wurde dann eben, wie gesagt, im Juli 1993 bekannt, als Evan sich mit einem Anwalt beriet und versuchte dann, Michael Jackson zu einer Zahlung von Geld zu bewegen. Und dann ging das weiter, es wurde detaillierter, nämlich sagte dann Evan Chandler, der Vater eben, dass Jackson seinen Sohn zum Masturbieren angeregt hat und ihn unangemessen berührt haben soll und all das soll auf der Neverland Ranch stattgefunden haben. Diese Anschuldigungen gerieten dann an die Öffentlichkeit und sorgten natürlich weltweit für Aufsehen und warfen einen riesen Schatten auf Jacksons bis dahin ja eigentlich makelloses Image und vor allem auch, wie Friedi es eben schon gesagt hat, auf dieses Konzept der Neverland Ranch, ne? Weil das war bis dahin wie so ein schöner Vergnügungspark für jung und alt und irgendwie, wie du schon gesagt hast, Friedi, der Rückzugsort, der irgendwie positiv behaftet war und auf einmal war das wie so ein Horrorhaus irgendwie, ne? Wo irgendwie kleine Kinder offensichtlich Dinge tun müssen oder angeblich Dinge tun müssen, die sie nicht machen wollen. Und ja, erst war es dann irgendwie so, dass die Familie Chandler auch von Jacksons Umfeld unterstützt wurde, doch bald ist dann die Situation so ein bisschen eskaliert. Es kam dann zu polizeilichen Untersuchungen durch die Polizei in Los Angeles und Santa Barbara und Jordan Chandler hat dann ja Details beschrieben bei den Untersuchungen und bei den polizeilichen Ermittlungen, die nur jemand kennen konnte, der Jackson intim erlebt hatte. Also er hat tatsächlich den Körper und die Genitalien von Michael Jackson beschrieben. So. Die Polizei durchsuchte dann die Neverland Ranch im August 1993, befragte zahlreiche Zeugen und versuchte eben Beweise für diese Anschuldigung zu finden. Man fand aber nichts. Also man fand nichts, was jetzt explizit darauf hinweisen konnte, dass das so geschehen war. Und dann eben, deswegen habe ich das gerade so genau erzählt, dass dieser Junge eben die Genitalien von Michael Jackson beschrieben hat, weil daraufhin musste Michael Jackson sich einer intimen Untersuchung seines Körpers unterziehen, damit geprüft werden konnte, ob seine Genitalien zu der Beschreibung von Jordan passen. Und er hat immer, also Michael Jackson hat immer alle Vorwürfe bestritten und sagte dann auch, dass die Familie ihn erpressen wollte, ne? Also dass die einfach nur Geld wollten.
Aber woher soll denn der kleine Junge wissen, wie die Genitalien von Michael Jackson aussehen?
Warte, das kommt ja jetzt, ja genau, aber gut, das kannst du ja auch einfach so, sage ich jetzt mal, erstmal was beschreiben, was gar nicht stimmt, ne? Daraufhin wurde das ja auch dann untersucht und Michael Jacksons Anwälte hatten danach argumentiert, dass die Beschreibung der Genitalien nicht exakt passte und die Staatsanwaltschaft wiederum sagte aber, es gäbe schon Ähnlichkeiten. Also da stand dann auch wieder Aussage gegen Aussage. Ich finde auch, glaube ich, ist es total schwer, sich darauf zu berufen, weil wenn ein junger Mensch, sagen wir jetzt mal wirklich, also ne, es ist ja, ich bin ja noch nicht fertig mit meiner Erzählung, aber Stand jetzt wissen wir ja nicht, ist es wirklich passiert oder stimmt das alles nicht. So,
ja.
Dann ist ein 13-jähriger Junge, dem ist das vermeintlich widerfahren. Danach soll der die Genitalien eines erwachsenen Mannes beschreiben. Ich wage zu bezweifeln, dass der hundertprozentig genau beschreiben kann, wie das aussah. Der wird ja nicht genau dahin geguckt haben und sich Notizen gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Es ist total schwer, das als Anhaltspunkt zu nehmen, finde ich jedenfalls. Genauso war es ja dann auch in diesem Fall. Also man konnte nicht so wirklich richtige Beweise finden, deswegen hat man sich darauf dann irgendwie versucht zu stützen. Gleichzeitig hat das Verteidigungsteam rund um Michael Jackson eben angefangen, gegen die Familie Chandler vorzugehen, indem sie denen halt finanzielle Motive unterstellt, ne? Dass sie halt sagen, gut, die wollten einfach nur Geld. Und tatsächlich wurde dann auch bekannt, dass Evan Chandler, also der Vater, vorher schon versucht hatte, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen, bevor er die Polizei eingeschaltet hatte. Also er wollte vorher schon an Geld sozusagen kommen, dann hat es nicht funktioniert und dann hat er erst die Polizei eingeschaltet.
Also ihm ging es, man unterstellt ihm dann, ihm ging es nicht um Gerechtigkeit für seinen Sohn, sondern ihm ging es also vorrangig um Kohle, weil sonst hätte er es ja direkt öffentlich machen können.
So, auf jeden Fall. Und dann kann man natürlich noch weitergehen und sagen, ist das alles überhaupt passiert oder wollte der einfach nur Geld haben? Weißt du, was ich meine? Weil wir reden hier natürlich auch von dem bis dato erfolgreichsten Menschen auf dem Planeten, wahrscheinlich auch dem reichsten Menschen auf dem Planeten, so ungefähr. Und dann bist du natürlich auch, sage ich jetzt mal, eine leichte Zielscheibe für Menschen, die dich erpressen wollen, wenn du irgendwie Kontakt zu dem... Kann ja wirklich sein, dass dieser Junge einfach nur da war und mit dem gespielt hat, was auch schon weird wäre, aber nicht strafbar. Also weißt du, was ich meine? Ich möchte, das ist jetzt nicht meine Meinung, die werde ich gleich irgendwie noch präsentieren, aber das ist erstmal das, was ich so gedacht habe, während ich das recherchiert habe, was man bis dato wusste. So.
Kurzer Einwurf hier an der Stelle, Michael Jackson war definitiv nicht der reichste Mensch, einer der reichsten Menschen.
Ja, einer der reichsten Menschen wahrscheinlich. Aber
Nein, auch nicht. Er war einfach nur sehr reich. Also es gab ja so Leute wie Bill Gates, gab es damals ja auch schon.
Ja, stimmt schon.
Streichen wir das.
Er war schon sehr reich.
Sehr reich.
Sehr, sehr, sehr reich. Ich finde, alle Menschen, die über 1 Million Euro haben, sind für mich sehr reich. So, also, der Stand war dann damals, man hat sich geeinigt und es gab dann eben diese Zivilklage, die im Raum stand, auf Schadensersatz und man einigte sich 1994. Familie Chandler bekam eine außergerichtliche Zahlung in Höhe von 23 Millionen US-Dollar. Von diesen 23 Millionen gingen 15,3 Millionen Dollar in einen Treuhandfonds für Jordan. 5 Millionen bekamen seine Eltern und 2 Millionen eben die Anwälte.
Jackson hat nie die Schuld eingestanden, nie. Aber diese Zahlung hat natürlich die Zivilklage beendet, allerdings nicht strafrechtliche Ermittlungen verhindert oder irgendwie gestoppt oder so. Aber es kam auch da nie zu einer Anklage, weil jetzt wird es so ein bisschen rechtlich und irgendwie kompliziert, das ist auch eigentlich nicht so wichtig. Aber Jordan Chandler hätte dann nochmal aussagen müssen vor Gericht, hat er aber nicht, er wollte nicht mehr. Und dann gab es eben keine strafrechtliche Anklage. Aber dieser Zivilrechtsprozess war eben im Raum, Jackson hat gezahlt, es wurde alles irgendwie, man einigte sich, aber nichtsdestotrotz war der Ruf natürlich beschädigt. Also komplett. Wenn sowas einmal im Raum steht und da kannst du jetzt dich noch so gegen wehren, ist das natürlich ein Riesending. Und natürlich auch damals haben die ersten Kritiker schon gesagt, warum zahlt er denn überhaupt, wenn er nichts gemacht hat? Ne?
Das meine ich mich auch gerade. Ich glaube, wenn einmal sowas im Raum steht, dann musst du so frei gesprochen werden, dass da gar kein Zweifel mehr bleibt, dass du wirklich unschuldig bist, aber so wie das bei denen in dem Fall jetzt gelaufen ist, bleibt natürlich irgendwie auch schon so ein kleines Geschmäcklere zurück.
Man kann natürlich auch argumentieren, dass einfach, weil Michael Jackson schon damals so krass natürlich darunter litt, was da alles an die Öffentlichkeit irgendwie in der Öffentlichkeit auch ausgetragen wurde, das war natürlich ein Riesending, dass dem das so zugesetzt hat, dass er einfach nur ein Ende setzen wollte. Und wir reden über Michael Jackson, 23 Millionen Dollar sind für ihn wahrscheinlich nicht viel, dass er sich in dem Moment gedacht hat, ich will einfach nur, dass das endet. Auch das kann ja ein Grund sein, ne, sag ich jetzt mal. Aber klar, das hatte so einen Beigeschmack. Und für ihn aber, weil wir ja auch über die Auswirkungen sprechen müssen, diese Vorwürfe haben natürlich sehr, sehr viel mit ihm gemacht und er hat sich dann erstmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Karriere hat einen richtigen Bruch erlitten. Dieser Skandal, der war einfach irreparabel natürlich und ja, sein Privatleben wurde zunehmend von diesen negativen Schlagzeilen auch dominiert, ne? Gleichzeitig wurde er aber auch immer exzentrischer und schien sich dann irgendwie noch stärker in seine eigene Welt zurückzuziehen. Und das war ja auch die Zeit, wo er dann sein Aussehen immer weiter auch veränderte und so. Also es hat so viel mit ihm gemacht, nicht nur menschlich, als auch emotional, aber auch irgendwie natürlich finanziell, weil Werbepartner haben sich von ihm distanziert. Er hatte einen Riesenvertrag damals mit Pepsi und die waren super lukrativ und das hat natürlich alles gestoppt. Die haben sich alle davon distanziert und zurückgezogen. Es gab aber auch, das darf man auch nicht irgendwie vergessen, ganz, ganz viele Fans und prominente Unterstützer, die an seine Unschuld immer geglaubt hatten und sich auch öffentlich dafür ausgesprochen haben. Und er hat weiter in diversen Interviews immer seine Unschuld betont und die Vorwürfe bestritten und vehement erklärt, dass er niemals einem Kind wehtun würde oder ein Kind verletzen würde oder anfassen würde. Und hat dann 1995 auch ein Album rausgebracht, History, wo das His sozusagen groß geschrieben ist. Es kann His Story sein, History, also weißt du, das war so ein Wortspiel schon. Mhm. Und da waren mehrere Songs drauf, die auch auf diese Anschuldigungen anspielten, zum Beispiel Scream, das Duett mit seiner Schwester Janet Jackson und auch They Don't Care About Us. Da hat er sich so ein bisschen gegen die Medienberichterstattung verteidigt. Das war mir gar nicht so klar. Also rückblickend, wenn ich jetzt an die Songtexte denke, macht das voll Sinn, ne? Aber also das war so ein bisschen seine Art, mit all dem umzugehen. Und dann kehrte, sag ich mal, so ein bisschen Ruhe ein. Aber nur 10 Jahre oder 9 Jahre später, dann letzten Endes 2003, ging es wieder los. Da kam dann die nächste Klage, diesmal von Gavin Arvizo, einem Jungen, den er durch die Make-A-Wish-Stiftung kennengelernt hatte. Der junge Gavin war damals ein ehemaliger Krebspatient und die hatten sich eben im Rahmen dieser Make-A-Wish-Stiftung kennengelernt. Es wurde eine Doku gedreht, die Living with Michael Jackson hieß und da haben Gavin und er, also Gavin und Michael Jackson mitgemacht und da gab es eben ja Aufnahmen, da sah man, dass Jackson mit Gavin Händchen hielt und sagte in dieser Doku, es sei normal, das ist das, was du eben schon gesagt hast, Freddy, sein Bett mit Kindern zu teilen. Und daraufhin ging dieses weltweite Entsetzen natürlich wieder los und das führte dann auch zu einer polizeilichen Untersuchung, weil Gavin ihn dann auch natürlich beschuldigte des sexuellen Missbrauchs, ne? Also es gab diese Aufnahmen, man sah Jackson eben mit einem jungen Händchen halten, dann diese Aussage eben, die durchaus problematisch ist und dann eben ja die Aussage von Gavin, dass da Dinge vorgefallen sind und die Mutter von Gavin, Janet Arvizo, sagte dann auch vor Gericht, Jackson habe ihren Sohn mehrfach betrunken gemacht und sexuell missbraucht. Daraufhin hat dann die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Ende 2003 wurde Jackson festgenommen, auf Kaution freigelassen und 2004 wurde er dann offiziell angeklagt. Ihm wurden zu dem Zeitpunkt dann insgesamt 10 Straftaten zur Last gelegt, darunter 4 Fälle von Kindesmissbrauch, Freiheitsberaubung, Nötigung und Verabreichung berauschender Mittel an Minderjährige. Der Prozess hatte 2005 in Santa Maria, Kalifornien begonnen und ihm drohten damals 20 Jahre Haft. Während dieses Prozesses sagten zahlreiche Zeugen aus, darunter ehemalige Mitarbeiter von der Neverland Ranch, die sagten, sie hätten Jackson mit Kindern in ja unangemessenen oder heiklen Situationen gesehen. Natürlich nicht förderlich. Einer der Starzeugen seiner Zeit war ein ehemaliger Bodyguard, der aussagte, Jackson habe mit
den Jungen auf der Neverland Ranch Pornos geguckt. Und dann eben, und ich habe jetzt schon Gänsehaut wieder, dann gab es eben das mutmaßliche Opfer Gavin, der aussagte, Jackson habe ihn halt mehrfach betrunken gemacht und zum Masturbieren ermutigt. Und dann gab es noch einen weiteren bekannten Zeugen. Und jetzt schließen wir gerade so ein bisschen wieder den Kreis vom Anfang, nämlich Macaulay Culkin. Auf den komme ich gleich nochmal genau zu sprechen. Der hatte auch ausgesagt, aber für Michael Jackson mehr oder weniger, das erzähle ich gleich. Jacksons Verteidigung argumentierte damals, dass Avisos Familie nur aus finanziellen Motiven Michael Jackson beschuldigen würde. Also auch wieder diese Verteidigungsstrategie, sag ich mal. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Familie Aviso in der Vergangenheit bereits ähnliche Vorwürfe gegen andere Prominente erhoben hatte. Und man zeigte dann relativ schnell auch Widersprüche in deren Aussagen auf, ne? Also bis hierhin. Aber irgendwie stimmte da etwas nicht. Und dieser Prozess, der ging halt monatelang. Und letzten Endes wurde Michael Jackson am 13. Juni 2005 in allen Anklagepunkten freigesprochen. Der Freispruch war ein riesen juristischer Sieg für ihn, aber der Image-Schaden, brauchen wir nicht drüber reden, der war halt wirklich ab da spätestens nicht mehr zu reparieren. Also wir erinnern uns, nur 10 Jahre vorher gab es schon mal ähnliche Vorwürfe. Da gab es die außergerichtliche Einigung mit einer Zahlung. Jetzt zwar der Freispruch, aber trotzdem ist ja das, was in den Köpfen der Menschen bleibt, dass jetzt schon 2-mal Leute ihn vom Gericht gezogen haben, wo es eben um sexuellen Missbrauch von Minderjährigen geht, ne? Und man kann sich aber auch vorstellen, dass auch das wieder sehr, sehr viel mit Michael Jackson gemacht hat, sowohl emotional als auch finanziell. Und er sich dann nach diesem Prozess gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Er lebte zeitweise im Ausland, um irgendwie dieser negativen Berichterstattung in den USA zu entkommen. Und ja, Fans oder einige Fans oder viele Fans blieben ihm weiterhin treu, aber der Großteil der Bevölkerung, sag ich mal, vor allem in Amerika, also in Europa war das gar nicht so krass, die Reaktion, weil man vielleicht auch nicht so nah dran war, aber in Amerika war man natürlich räumlich alleine schon so viel näher dran und die Leute haben da wirklich eine starke Meinung zu gehabt und ja, danach ging es ihm einfach nicht gut, sowohl finanziell nicht, als auch gesundheitlich nicht und er hat sich immer weiter isoliert und ich habe mich dann eben gefragt, was ist mit den beiden jungen Männern irgendwie danach auch passiert, ne? Also mit Evan Chandler und Gavin Aviso und Evan Chandler zum Beispiel hat dann nochmal eine andere Klage irgendwie gegen Jackson hochgezogen oder hochziehen wollen, aber die ist gescheitert und er hat dann nach Jacksons Freispruch im zweiten Fall, hat er Selbstmord begangen. Also das hat einiges mit ihm gemacht, deswegen ich würde auch gar nicht so gerne weiter darauf eingehen, aber letzten Endes hatte das auch Auswirkungen natürlich auf sein Leben. Um den Kreis zu schließen, Macaulay Culkin, der eben in dem Prozess ausgesagt hat und für Jackson gesprochen hat, die beiden hatten eine enge Freundschaft. Also die waren seinerzeit natürlich auch irgendwie, hat das für Spekulationen gesorgt, weil eben Macaulay Culkin jung war und Michael Jackson erwachsen schon. Die haben sich Anfang der 90er kennengelernt, als Macaulay gerade durch Kevin allein zu Hause weltberühmt wurde. Und der war damals 10, ne? Jackson war ein großer Fan des Films und lud den damals eben 10-Jährigen auf die Ranch ein. Und ab da hatte dann Macaulay viel Zeit dort verbracht, da übernachtet, mit Jackson gespielt und so. Und als 1993 die ersten Vorwürfe laut wurden, hat auch Macaulay ihn da schon öffentlich verteidigt. 2001 zum Beispiel machte Jackson dann Macaulay auch zum Patenonkel eines seiner Kinder und später nach dem Tod Jacksons wird auch Macaulay noch sagen, dass sie sich immer gut verstanden haben, vor allem weil beide Kinderstars waren und mit dem Ruhm zu kämpfen hatten und sich deswegen so gut verstanden haben und so eine spezielle Bindung zueinander hatten und hat auch nach dem Tod weiterhin Jackson immer verteidigt, so auch in diesem Prozess 2005 dann damals, er sagte nämlich wie gesagt, Jackson hätte nie was gemacht, er hätte sich nie unangemessen ihm gegenüber verhalten und sowas alles. Aber trotzdem war das natürlich irgendwie eine Freundschaft, die in der Öffentlichkeit einfach irgendwie für Spekulationen sorgte.
Ja, und nur weil er es bei ihm nicht gemacht hat, heißt ja nicht, dass es bei den anderen beiden Jungs nicht gemacht hat. Ne? Also man wird, was hast du gesagt, in 10 Punkten wurde er angeklagt, ihm haben 20 Jahre Haft gedroht. Also so einen Prozess baut man ja auch nicht mal eben so auf. Also da wird die Staatsanwaltschaft sich auch schon was bei gedacht haben. Und da werden auch, und die ganzen Aussagen, die dann auch die Mitarbeiter von der Neverland Ranch gemacht haben, also da wird ja auch was dahinter stehen. Und ich finde, nur weil dann ein anderer Promi sagt, ja, aber bei mir hat das nicht gemacht, das wird es auch später, auch in der nächsten Folge übrigens, wird es auch nochmal kommen. Dieses, so wie, aber ich war ja auch als Kind mit Michael Jackson unterwegs und mich hat er nicht angefasst. Das ist doch kein Beweis dafür, dass er es bei den anderen nicht gemacht hat. Wisst ihr, wie ich das meine?
Total, klar. Aber das war natürlich irgendwie einschneidend, sag ich mal, damals während dieses Prozesses, dass eben so eine bekannte Person da sitzt und sagt, nee, der hat das bei mir nie gemacht. Aber klar, ich weiß total, was du meinst. Ich sehe das genauso. Das ist halt eben nicht repräsentativ. Er kann es bei manchen gemacht haben, bei manchen nicht. Weißt du halt nicht. Und genau das ist es halt auch, ne? Also um nochmal auf die Auswirkungen irgendwie dieser beiden Prozesse zu erwähnen. Das war natürlich so krass, weil auch die Presse, vor allem beim zweiten Fall, sich dann so krass auf diesen Fall gestürzt hat. Es gab so viele Berichte, es gab Vermutungen, es gab auch Verschwörungstheorien. Ist ja klar, die kommen dann immer hoch. Und in Talkshows hat man sich über Michael Jackson lustig gemacht.
Viele haben ihn auch verteidigt. Es sprachen viele von Erpressung. Einige Radiosender spielten weniger Jackson-Songs. Mhm. Pepsi eben, wie gesagt, ne, den Werbevertrag aufgelöst. Seine Beliebtheit litt insgesamt super stark. Er wurde wohl, so steht es auf jeden Fall in einigen Berichten, nach diesen Ermittlungen vor allem, wurde er abhängig von Schmerzmitteln, vor allem Morphium und Demerol. Er musste auch einen Entzug machen dann, kurz nach dem ersten Prozess. Er wurde immer ängstlicher, natürlich gegenüber der Öffentlichkeit, deswegen diese Isolation auch für ihn. Ja. Er hat niemand mehr vertraut, mit niemand mehr richtig gesprochen. Und ich habe mich gefragt in der Recherche, das waren jetzt die zwei Fälle, die halt eben an die Öffentlichkeit kamen und für sehr viel Aufsehen irgendwie sorgten. Gab es davor auch schon mal irgendwas? Und das, was ich gefunden habe, war, aber es ist so ein bisschen weird auch, Terry George, das ist ein britischer Radiomoderator, der hat 1979 behauptet, Jackson habe ihn als Teenager, da war er 14, während eines Telefonates sexuell belästigt. In welcher Form das dann, also vielleicht sowas wie Telefonsexversuch da, keine Ahnung, ne, das wird nicht detailliert weitergegeben. Es gab da keine Ermittlungen, weil kein direkter Kontakt stattfand und man dann einfach eben keine Beweise hat. Aber dieser Vorwurf, den gab es schon mal. Und dann gibt es einen zweiten Menschen, das war in den 90ern, Jason Francia. Der war der Sohn einer ehemaligen Haushälterin von Michael Jackson und der hatte behauptet, Jackson habe ihn dreimal unsittlich berührt. Und deswegen hatte die Familie von Jason 1994 eine außergerichtliche Zahlung bekommen in Höhe von $2 Millionen, eben weil man den Fall ja nicht weiter groß machen wollte. Der sollte nicht weiter verfolgt werden. Und Jason hat dann später im 2005er Prozess, der gegen Michael Jackson ja geführt wurde, ausgesagt gegen Michael Jackson. Ja. Aber die Jury fand ihn damals nicht glaubwürdig. Deswegen, das wäre sonst auch nochmal so ein Fall gewesen, warum man irgendwie sagen könnte, okay, Freispruch, ja, irgendwie schwierig.
Ja, und vor allem, weißt du, so viele verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeitpunkten kommen mit einer immer gleichen Geschichte oder einer immer ähnlichen Geschichte. Und die sollen alle das Motiv von, die wollen alle nur Kohle von ihm, weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern das ist doch unwahrscheinlich. Also wenn so viele kommen und darüber sprechen, wir werden ja auch noch in der nächsten Folge auch nochmal über zwei Opfer sprechen oder mögliche Opfer sprechen. Ich weiß nicht, ich finde so ein bisschen, ja, ich...
Weißt du, was mein Problem ist, Friedi, die ganze Zeit schon und deswegen habe ich mich auch vor diesem Fall so krass gedrückt so ein bisschen, weil... Ja. Ich wünsche mir tief im Innern, dass das nicht stimmt alles, weißt du? Weil irgendwie, das würde mich so tief traurig machen, wenn das alles, weil irgendwie man ja so eine Idealvorstellung von so einem Menschen hat, generell. Wenn, und ich fand Michael Jackson wirklich toll irgendwie, ne? Der war als Künstler, und da muss man vielleicht auch trennen, als Künstler war der ein Genie, aber aufgrund seiner Kindheit, seiner Erfahrung, was auch immer.
Seiner Psyche vielleicht auch,
genau. Kann ich nicht. Ja, der wurde halt einfach irgendwie, dass er kein gesundes Verhältnis zu jüngeren Menschen hatte, steht außer Frage, glaube ich, ne? Ja. Dass er da irgendwie die, also Jungs, ich meine, der war erwachsen und dann lädt der 10-Jährige auf seine Neverland Ranch ein, finde ich ein bisschen weird, hat vorher gar keinen persönlichen Kontakt mit denen, also das ist alles komisch, dann hält er Händchen mit denen, ist wie so eine Vaterrolle plötzlich, lässt die im Bett bei ihm schlafen, all das reicht eigentlich schon, dass ich denke, das ist nicht gut.
Ja, und dass da was passiert sein könnte. Und dann kommt immer dieses Argument, ja, aber es war ja Michael Jackson und er war halt so, er wollte halt seine Kindheit nachholen. Ja, sorry, mach's anders.
Ja, total.
Geh zum Psychologen, überleg dir irgendwas, aber dann mit Kindern sich ins Bett zu holen oder dann damit denen zu spielen, das ist irgendwie, bleibt ein komisches Gefühl und ich kann es mir leider zu gut vorstellen, dass das, was die Jungen da berichtet haben im Gericht, dass das leider stimmt oder zum Teil stimmt. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Er wurde natürlich freigesprochen in dem Gerichtsprozess von 2005, ne? Wie du schon gesagt hast. Deswegen ist es natürlich auch mal schwierig, ihm rückblickend da was zu unterstellen. Aber wie du schon sagst, ne, das hat natürlich seinen Ruf nachhaltig beschädigt und auch seine Karriere erschüttert. Und er hat übrigens erst nie wieder zurückgekehrt zu Neverland Ranch. Er hat sie zwangsversteigert 2008, da er die Kredite nicht mehr bedienen konnte. Also er hatte ja ein immenses Vermögen. Er war nicht der reichste Mann der Welt, aber er war sehr reich. Er hatte aber dann finanzielle Schwierigkeiten tatsächlich. Und er hatte, weil er ja einen ganz sehr extravaganten Lebensstil hatte und den konnte er dann nicht mehr bedienen und musste dann die Neverland Ranch verkaufen oder wurde dann zwangsversteigert. Und er verbrachte, wie du ja auch schon gesagt hast, Nina, die Jahre nach dem Prozess weitgehend außerhalb der USA. Er lebte mal in Bahrain, in Irland, Las Vegas jetzt nicht außerhalb, aber er lebte halt an verschiedenen Orten, um halt eben aus dieser öffentlichen Aufmerksamkeit sich heraushalten zu können. Dann gab es aber, wie ihr alle wisst, trotz dieser ganzen Rückschläge ein Comeback oder ein versuchter Comeback. Anfang 2009 kündigte er eine groß angelegte Konzertreihe mit dem Titel This Is It an. Geplant waren zunächst nur 10 Shows in London, aber aufgrund der riesigen Nachfrage wurde das auf 50 erweitert. Also ihr seht schon, die Jackson-Fans weltweit waren in Euphorie und die Tickets waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Also es hat ihm seinem Ruf definitiv geschadet, der Prozess, aber trotzdem konnte er einer der größten geplanten Comebacks und Shows machen und die Tickets haben sich trotzdem verkauft, ne? Und das innerhalb von weniger Stunden. Doch hinter den Kulissen lief alles nicht so ganz so reibungslos. Nina hat es auch gerade schon gesagt, also er hatte sein Gesundheitszustand verschlechterte sich. Es gab immer mehr Berichte auch darüber, über seinen fragilen Gesundheitszustand. Zeugen beschrieben ihn als erschöpft, unter Druck gesetzt. Er trainierte sehr, sehr hart für die Shows, aber die Belastung war natürlich auch enorm. Und sein Umfeld machte sich zudem Sorgen um seine körperliche und mentale Verfassung. Und dann sollte es zu dem schicksalhaften Abend am 25. Juni 2009 kommen. Die Nacht verbrachte Michael in seinem gemieteten Anwesen in L.A. und er litt unter Schlaflosigkeit, vor allem wegen des Stresses seiner geplanten This Is It Tour. Und sein Arzt, Dr. Conrad Murray, verabreichte ihm verschiedene Beruhigungsmittel. Doch nichts half ihm einzuschlafen. Gegen 10.40 Uhr morgens, LA-Zeit, gab ihm Murray schließlich Propofol, ein starkes Anästhetikum, das eigentlich nur im Krankenhaus verwendet werden darf. Kurz nach der Verabreichung von dem Propofol erlitt Michael einen Herzstillstand und Dr. Murray versuchte ihn zu reanimieren, rief aber erst um 12.21 Uhr den Notruf, ne? Das erste Mal, also er gab ihm das Propofol um 10.40 Uhr, er kriegt den Herzstillstand und erst dann, fast, was ist denn das, anderthalb Stunden später, rief er den Notruf. Und die Sanitäter trafen dann um 12.26 Uhr ein und fanden Michael bewusstlos und ohne Atmung in seinem Schlafzimmer. Sie führten dann 40 Minuten lang Wiederbelebungsmaßnahmen durch, konnten ihn aber nicht mehr stabilisieren. Michael wurde dann ins Ronald Reagan UCLA Medical Center gebracht und auch dort versuchten die Ärzte, ihn fast eine Stunde lang wiederzubeleben. Um 14.26 Uhr, also vier Stunden, nachdem er das Propofol bekommen hatte, wurde er offiziell für tot erklärt. Und die Autopsie ergab, dass Michael Jackson an einer akuten Propofol-Vergiftung gestorben war. Und Dr. Conrad Murray geriet, das könnt ihr euch bestimmt auch noch sehr gut dran erinnern, sehr schnell in Verdacht, weil er das Medikament unsachgemäß verabreicht hatte. Propofol wird normalerweise nämlich nur unter strenger Überwachung im Krankenhaus eingesetzt und nicht als Schlafmittel zu Hause, so wie Dr. Conrad Murray es eingesetzt hatte. Hinzu kommt, dass Murray den Notruf erst sehr, sehr spät angerufen hatte. Dann führte er eine fehlerhafte Reanimation durch und versäumte es, die Sanitäter über das Propofol zu informieren. Was ja schon ein bisschen shady ist, wie ich finde. Das
ist total shady.
Ne? Also erstmal, wieso ruft er den Notruf so spät? Zweitens, wieso kann er nicht richtig reanimieren als Arzt? Ja? Und drittens, wie kann er den Sanitätern verschweigen, dass er Propofol verabreicht hat? Es wundert also nicht, dass es natürlich zu einem Prozess kam. Und 2011 war es dann auch so, dass Dr. Conrad Murray wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wurde. Er erhielt eine vierjährige Gefängnisstrafe, saß davon aber nur 2 Jahre ab. Ja, und die Medienreaktion war natürlich weltweit ein Schock. Die Nachricht von Michael Jacksons Tod verbreitete sich natürlich rasend schnell, was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, aber was echt krass ist. Twitter, Facebook, Google stürzten zeitlang wegen dem massiven Traffics teilweise sogar ab. Ja, also he broke the Internet und Millionen Fans weltweit trauerten. Es wurde mit dem Tod von Elvis Presley und John Lennon verglichen. Und am 7. Juli 2009 fand eine große Trauerfeier in dieser Staples Center Arena, jetzt Crypto.com Arena in Los Angeles statt. Und die wurde natürlich auch live übertragen. Und es gab ganz prominente Redner, Stevie Wonder, Mariah Carey, Lionel Richie, Usher, Brooke Shields, aber auch seine Tochter Paris Jackson. Und ich glaube, wir werden alle niemals dieses kleine Mädchen vergessen, das weinend auf der Bühne stand und gesagt hat, dass sie ihren Vater vermisst und ihren Vater sehr, sehr liebt. Und für Paris Jackson war Michael Jackson auch der perfekte Dad, hat sie immer gesagt, ne? Also er hatte ja ein sehr enges Verhältnis zu seinen Kindern. Ja, zusammenfassend kann man schon irgendwie sagen, ne, Michael Jacksons Tod war ein tragisches Ende eines Lebens voller Ruhm, Skandal und gesundheitlicher Probleme. Und viele glauben natürlich, dass der Druck von dieser This Is It Tour, seine Schlaflosigkeit und die Abhängigkeit von Medikamenten einfach eine tödliche Kombination waren. Und nach seinem Tod, muss man auch dazu sagen, wuchs das Interesse an Michael Jacksons Musik nochmal enorm. Seine Alben verkauften sich millionenfach. Dokumentationen wie This Is It zeigten exklusive Einblicke in die letzten Proben. Und das hat sich natürlich alles wahnsinnig gut verkauft. Also die Jackson-Familie hat nochmal richtig Kohle gemacht. Doch, und deswegen gibt's natürlich auch diese Folge bei Dark Secrets, sein Vermächtnis bleibt einfach umstritten. Ne? Also während viele ihn als den größten Entertainer aller Zeiten feierten oder feiern immer noch, überschatten diese Missbrauchsvorwürfe einfach weiterhin sein Erbe. Und genau über diese Missbrauchsvorwürfe und was noch alles nach seinem Tod ans Licht kam, wollen wir in der nächsten Folge besprechen. Oder, Nina?
Genau, da geht's dann nämlich um die Doku Leaving Neverland vor allem, die ja nach seinem Tod dann erst an die Öffentlichkeit kam oder beziehungsweise rausgebracht wurde. Und diese Doku sollte man vielleicht aber auch nicht ganz unkritisch betrachten. Da werden wir gleich oder später dann in der nächsten Folge drüber sprechen. Aber ja, ich glaube, also so mein Fazit ist so ein bisschen für mich jedenfalls, weil mich dieser Fall tatsächlich sehr berührt irgendwie. Ich glaube, es ist wie so oft, und da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen in anderen Fällen, man muss vielleicht, um aber auch sich selber inneren Frieden zu geben, sag ich mal, da wirklich differenzieren und abspalten. Einmal den Künstler, dessen Musik man weiterhin hören darf, finde ich, und die auch weiterhin gut finden darf. Und dann gibt's aber eben die Privatperson, und die ist durchaus sehr problematisch zu betrachten, sehr kritisch im Auge zu betrachten. Und ich finde, mich macht's irgendwie so traurig auch. Also all das, dieser ganze Fall, der bewegt mich so sehr, dass ich irgendwie, ich kann mich dabei auch gar nicht so richtig auf irgendwie klare Worte festlegen. Das fällt mir total schwer.
Ja, ich finde, das ist ein klassischer Fall von hier muss sich wirklich jeder seine eigene Meinung bilden. Tatsache ist, der Mann wurde freigesprochen. Er ist jetzt leider verstorben. Das heißt, er kann sich auch nicht mehr äußern zu den Missbrauchsvorwürfen, auch zu denen, die nach seinem Tod ja dann rauskamen, was natürlich das Ganze noch viel, viel schwieriger macht. Also von daher, bildet euch eure Meinung. Lasst uns wissen, was ihr denkt. Ne? Ja, bitte. Ist da was dran an den ersten Missbrauchsvorwürfen? Glaubt ihr das? Glaubt ihr, Michael Jackson hat sich an Kindern vergangen? Oder sagt ihr, nein, hat er nicht. Er war einfach ein sehr kindlicher Mensch und er hat einfach gerne Zeit mit Kindern verbracht. Mich würde auch interessieren, glaubt ihr, dass sein Tod hätte verhindert werden können? Ne? Also schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare auf Social Media. Und wir freuen uns da, mit euch in Austausch zu gehen. Es ist ein Thema mit finde ich, was irgendwie wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl bedarf. Ich habe großen Respekt vor dieser Folge. Ich habe großen Respekt vor euren Reaktionen auch auf diese Folge, weil ich weiß, dass viele, viele Michael Jackson-Fans da draußen sind. Und ich hoffe, dass für die, die ihn für schuldig halten und aber auch für die, die ihn für unschuldig halten, wir eine schöne Folge produziert haben und ihr die letzte Stunde genossen habt und euch auf die Fortsetzung freut. Also,
in 2 Wochen geht's weiter damit.
In 2 Wochen geht's weiter mit Teil 2. Also, bleibt dran.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.